Die allermeisten Kunden, die ich treffe, wollen vor allem Nähe haben und sich gesehen fühlen. Ich hatte ein Thema jetzt mit einem Kunden, der noch nie in seinem Leben Händchen gehalten hat, umarmt worden ist, geküsst hat, gekuschelt hat. Ich habe mich auch schon mal breitbeinig vor jemandem gesetzt und eine Live-Aufklärungsstunde gemacht.
Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Lenia und ich haben heute eine sehr, sehr tolle Gästin und die dürfte vielleicht dem einen oder anderen Hörenden schon bekannt sein, denn sie war schon mal hier. Helena, das ist Helena Hetaira aus Köln. Hallo, Helena.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich nochmal da sein darf. Das ist echt schon eine Weile her.
Ja, und ich glaube, du warst ja sogar zweimal schon da. Also einmal so als Interview generell. Wer bist du eigentlich als Escort? Ganz am Anfang. Das ist so ganz, ganz Baby-Podcast-mäßig. Und dann hatten wir nochmal eine Folge, wo wir über erotische Geschichten gesprochen haben.
Ja, da hast du eine von meinen Geschichten vorgelesen. Und wir hatten danach sogar noch eine Folge zum Thema Jungfräulichkeit.
Stimmt. Oh mein Gott,
auch, aber das ist alles über ewig zwei her. Jahre her, glaube ich, oder vielleicht sogar drei Jahre.
Ja.
Weiß ich gar nicht, ist auf jeden Fall ewig her. Kann es sein, dass diese erotische Geschichte, dass ich die irgendwie vorgelesen habe, weil Luisa, du mir irgendwie so geschrieben hast, oh Hilfe, ich kann irgendwie das nicht, ich traue mich nicht, das vorzulesen oder so. Ich habe da irgendwie gerade so irgendwelche Erinnerungen.
Ich glaube, ich habe sie auf jeden Fall gelesen, das weiß ich noch, aber ich weiß, dass ich dir vorher gesagt habe, dass ich Schwierigkeiten habe, es zu lesen, weil ich so Angst habe, die Sachen auszusprechen. Das ist irgendwie witzig, weil das ja jetzt auch gar nicht mehr so schlimm ist bei mir, so mit meiner Sprachbarriere. Das hat sich ja wirklich ein bisschen gelockert durch diese jahrelange Podcasterei. Ja, aber ich wollte jetzt tatsächlich auch wieder was vorlesen. Und zwar wollte ich jetzt einen Twitter-Post von Helena vorlesen, den sie letztlich gemacht hat. Und habe ich einen Screenshot gemacht und dachte, ah ja, den lese ich mal vor zur Einleitung unseres Podcasts heute. Also, Helena schreibt, ich habe Kunden, die psychisch sehr belastet sind, Depressionen haben oder gerade einfach eine beschissene Zeit. Ich habe Kunden, die unerfahren sind. Ich habe die, die einfach Nähe spüren wollen, ganz ohne Sexualität. Die, die mir ihr Herz ausschütten. Die, die zum ersten Mal in ihrem Leben mit jemandem über ihre sexuellen Fantasien sprechen. Ich habe Kunden mit körperlicher Behinderung, ich habe Kunden mit sexuellen Funktionsstörungen, ich habe Kunden, die ihren sexuellen Horizont erweitern wollen und natürlich auch die, die einfach Abwechslung suchen. Mein Beruf erfüllt mich mit Freiheit, Unabhängigkeit, Stolz und Selbstbewusstsein. Ich bin sehr glücklich, darüber Wegbegleiterin sein zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Das war ein sehr süßer Post. Ich habe mich sehr gefreut, den zu lesen.
Dankeschön.
Ja. Und darauf wollten wir jetzt so ein bisschen aufbauen und einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wer sind denn diese ganzen Kunden, von denen du da erzählt hast und wie ist dein Umgang damit? Und daher dachte ich eben, wir sprechen heute einfach mal so grundsätzlich über dieses Thema, wer sind eigentlich Kunden? Du hast da ja voll viel schon beschrieben, wer diese Kunden sind und als erstes ist mir so aufgefallen, dass es auch einige Menschen sind, die eben normale Erlebnisse buchen. Du hast erwähnt, dass Kunden dich in Doc Martens und in Jeans buchen, weil sie Normalität suchen. Also welche gemeinsamen Aktivitäten sind denn dann so gewünscht und was ist da dieses Normal oder warum wünschen sich die Leute diese normalen Erlebnisse mit einem Escort?
Ich glaube, das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Also ich weiß von vielen meiner Kunden, dass sie Single sind und dass sie sich eigentlich jemanden an ihrer Seite wünschen. Aber das haben sie im Moment nicht. Und sie wollen aber trotzdem gerne auch ausgehen, vielleicht mal ins Kino gehen oder auf ein Konzert und sehen eine Möglichkeit darin, eine Escort-Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, um sich das zu erfüllen. Und das sind eigentlich so, würde ich sagen, so die ganz normalen Sachen, die man dann mit den Kunden macht, sind tatsächlich so Konzertbesuche und sowas. Und da ist es dann irgendwie auch unangebracht, auf so ein Rockkonzert, wo alle irgendwie total schwitzend vor dieser Bühne stehen, da kann ich nicht in einem schicken Kleid oder so hingehen, das wäre irgendwie völlig unpassend. Und das sind tatsächlich auch Sachen, die ich manchmal mit meinen Kunden mache. Ich war auf einem Konzert und da war es so heiß und so voll, dass ich wirklich komplett verschwitzt, also sogar meine Haare waren verschwitzt, als wir da wieder rausgegangen sind. Und das sind so Momente, in denen ich dann auch denke, oh mein Gott, ey, wie siehst du denn jetzt aus? Du bist ja eigentlich mit einem Kunden und verdienst hier gerade Geld mit dem, was du tust. Ja, ich glaube, da muss man sich dann in dem Moment einfach auch drauf einlassen, dass das dann so ist. Und das ist aber auch das, was mir halt total viel Spaß macht, weil ich eigentlich auch einfach selbst so bin. Also ich versuche immer, einfach komplett ich selbst zu sein und nicht in eine Rolle zu schlüpfen. Und deswegen finde ich eigentlich so Konzertsachen oder mal ins Kino zu gehen oder vorletztes Wochenende war ich wandern. Ich liebe das. Das ist genau das, was ich auch machen möchte. Und wenn ich solche Anfragen bekomme von Kunden, die sich das wünschen, die eben genau diese Normalität haben wollen, dann freue ich mich immer.
Ach ja, krass. Und das heißt, du kriegst dann auch tatsächlich solche Anfragen mit Aktivitäten, ja? Weil ich finde schon, das ist immer so das Bild, was man vielleicht so von Escort irgendwie hat und deswegen auch so Begleitservice. Und wenn ich jetzt bei mir überlege, würde ich schon sagen, die Mehrzahl ist halt einfach, man trifft sich halt im Hotel so und geht dann was essen. Das ist schon klar, irgendwie bei so 5 Stunden oder sowas. Aber es ist schon eher bei mir die Ausnahme, also wirklich die absolute Ausnahme, dass man irgendwie zusammen noch eine Aktivität im Sinne von Kino, Theater oder sowas macht. Aber bei dir ist das quasi schon eher so der Normalfall.
Ja, ich würde sagen, ich würde schon fast sagen, 50-70%, ich kann es gerade gar nicht so genau einschätzen, sind mit irgendwelchen Aktivitäten verbunden. Also ja, ich habe das schon auch, das, was du gerade beschrieben hast, ne, einfach essen gehen und dann ins Hotel, das habe ich auch. Und das ist, glaube ich, auch so dieser, ja, wenn man jetzt mal so von Klischee-Escort-Kunde spricht, ist das eigentlich ja so dieser Standard, essen gehen und ins Hotelzimmer. Ich habe aber vor 2 oder 3 Jahren angefangen, Specials anzubieten, wo ich dann eben eine Aktivität mir rausgesucht habe. Also ich habe schon so Sachen gemacht, wie in Freizeitpark zu fahren oder eben Autokinobesuch oder so. Und da habe ich dann immer so ein Gesamtpaket angeboten. Der Kunde muss sich um nichts kümmern. Ich organisiere das alles. Ich gehe auch in Vorleistungen mit den Eintrittskarten und was weiß ich was. Und der Kunde bucht dann halt dieses ganze Paket. Und das ist mega gut angekommen. Und ich mache das so 3-mal im Jahr, dass ich so 5 verschiedene Specials anbiete. Und das funktioniert halt. Und scheinbar macht das was mit den Leuten. Die finden das immer cool. Und ich habe auch manchmal so völlig verrückte Sachen, wo ich vorher schon weiß, es bucht wahrscheinlich keiner, aber es ist witzig.
Und dann gehst du einfach alleine hin, wenn es niemand bucht.
ja, je nachdem. Also habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe das dann auch schon mal alleine gemacht oder einfach mit einer Freundin oder einem Freund oder mit meinem Freund. Das kommt schon auch mal vor und ich bin dann auch nicht enttäuscht. Also ich habe jetzt aktuell, und da habe ich auch gedacht, das bucht sowieso niemand, aber es ist auf jeden Fall ein Lacher und vielleicht finden die Leute es so bescheuert, dass es doch jemand bucht. Ich habe Rock am Ring angeboten mit einer Übernachtung im Zelt, aber auf dem ruhigeren Zeltplatz. Also da gibt es so ein, wie heißt das, Green Camping, wo die Leute auf den Müll achten und wo es eine Nachtruhe gibt. Das hat halt keiner gebucht, aber ich fand es halt total witzig, das einfach mal anzubieten, weil ich weiß, Menschen gehen auf Festivals und ich habe auch diese Art von Kunden, die eigentlich sowas in ihrem Privatleben machen. Und vielleicht ergibt sich dann sowas mal. Ne? Mhm. Kann man ja machen.
Wann ist es denn? Wir können ja hier einen kleinen Shoutout machen für alle Leute, die gerne mit Helena zu Rock am Ring gehen.
Ich glaube, das ist schon bevor die Folge rauskommt. Das ist jetzt nächstes Wochenende.
Offiziell, du hast es verpasst. Lieber Rock am Ring-Fan, du hast Helena am Rock am Ring verpasst. Ich dachte auch gerade, Das ist eigentlich was ich mir für später in den Plan geschrieben habe, dich zu fragen. Aber irgendwie bietet sich das jetzt gerade an bei mir im Kopf. Kannst du dir vorstellen, warum Leute diese in Anführungszeichen normalen Aktivitäten mit dir machen wollen? Oder was eigentlich so eine kritische Frage in meinem Kopf ist, ist das dann nicht zu sehr in diese Illusion, dieses, ich bin ein verliebtes Pärchen und wir machen Sachen miteinander? Gibt es da irgendwie für dich eine Grenze, wo du sagst, so, ich gehe privat auch immer zu Rock am Ring, jetzt gehe ich da auch mit einem Kunden hin? Ist das nicht eine Grenzüberschreitung oder ist das nicht so, dass das dann zu nah an dein privates oder persönliches Ich kommt?
Ich verstehe total, was du meinst. Genau so ein Gespräch hatte ich letztens auch, weil ich auch schon manchmal darüber nachgedacht habe, wie gut ich es eigentlich noch schaffe, wenn ich so viel von mir selbst preisgebe und so eben auch authentisch bin, ob ich es dann selbst noch schaffe, die Distanz einzuhalten, die definitiv nötig ist. Aber ich bin halt einfach so. Ich kann nicht in eine Rolle schlüpfen. Mir ist das auch ehrlich gesagt viel zu anstrengend. Ich möchte mich noch dran erinnern, ich habe halt sehr viele Stammkunden, die ich häufig treffe, die immer wieder kommen. Und ich möchte nicht etwas, weiß ich nicht, ich will halt bei der Wahrheit bleiben. Wenn mich jemand etwas fragt, was mir zu persönlich ist, dann kann ich sagen, hey, das ist mir zu persönlich. Ich erzähle aber schon viel auch aus meinem Privatleben und ich möchte auch die Möglichkeit haben, an Gespräche wieder anzuknüpfen. Und wenn ich mit irgendwelchen Dingen vielleicht flunker, keine Ahnung, was zum Beispiel meinen Beziehungsstatus betrifft, wenn ich sagen würde, nein, ich habe keinen Freund, weil mir das zu intim ist, dann weiß ich doch nicht mehr, was ich da erzählt habe. Also ja. Kann ich mir gar nicht merken. Und deswegen bin ich einfach lieber ich selbst. Und ja, das Ding mit der Distanz, ich glaube, dass es auch wichtig für den Kunden ist, genau diese Distanz zu haben, damit da eben nicht irgendwann Gefühle im Spiel sind. Und das versuche ich, indem ich einfach drüber spreche, indem ich auch sage, hey, ich habe das Gefühl, wir kommen uns hier gerade irgendwie sehr nah. Bist du klar damit? Siehst du das noch hier, dass das eine Dienstleistung ist? Sowas kommt vor. Und da bin ich absolut einfach für offene Kommunikation.
Ja, weil das passt eigentlich auch gut zu dem, was ich dich auch fragen wollte, dass deine Kunden sind ja Kunden, so, du musst dich ja davon abgrenzen und die haben ja so bestimmte Bedürfnisse und Wünsche und auch, du bist ja irgendwie in der Form auch, naja, nicht therapeutisch, aber du bist ja im Grunde auch, hast ja mit Menschen zu tun, wie du in dem Tweet auch geschrieben hast, die ja Depressionen haben oder die irgendwie psychische Themen haben und damit musst du ja dann auch irgendwie umgehen. Und was sind denn dann so die Bedürfnisse deiner Kunden? Und die Wünsche.
Du meinst, wenn es den Leuten psychisch vielleicht gerade nicht so gut geht?
Ja, genau. Also wenn die kommen ja so mit ihren eigenen Themen und du musst dich davon ja irgendwie doch so ein bisschen abgrenzen können und daraufhin so irgendwie für dich selber so ein bisschen überlegen, was sind da eigentlich die Bedürfnisse von denen und die denen dann so ein bisschen erfüllen. Gibt es da so bei dir, vor allem wenn es eben Menschen sind, die sich ja diese Normalität wünschen? Gibt es dann so irgendwie so Sachen, die häufiger vorkommen?
Ich glaube, dass die größte Rolle spielt dann nämlich eben genau nicht einfach die Sexualität, sondern das Zuhören, Nähe geben, Berührung. Das ist das, was eigentlich die meisten meiner Kunden, und eigentlich auch egal, ob sie psychische Schwierigkeiten gerade haben, ob es ihnen gut geht oder nicht gut geht, die allermeisten Kunden, die ich treffe, wollen vor allem Nähe haben und sich gesehen fühlen, wissen, dass man ihnen zuhört. Das ist das, was die Menschen sich wünschen. Und natürlich, wenn man da viel gibt und wenn man die ganze Zeit aufmerksam ist, vor allem wenn das längere Dates sind, das ist natürlich anstrengend. Und da muss man schon ja, versuchen sich da auch so ein bisschen abzugrenzen und das dann auch wirklich, also das ist ja wie in einem normalen Job auch, ne, wenn da gerade irgendwie total viel Druck ist, also normaler Job, was ist ein normaler Job, aber so ein Bürojob, wenn da gerade irgendwie super viel Druck ist auf der Arbeit, so kenne ich es von früher, als ich noch einen Bürojob hatte, dann konnte ich das nicht auf der Arbeit lassen. Dann habe ich den Druck mit nach Hause genommen und habe mich zu Hause abends damit beschäftigt. Und das hat mich genervt. Und genauso ist es bei dem Escort-Job auch. Wenn man viel mitbekommt und die Leute viel über ihre Probleme gesprochen haben, dann muss ich auch eine Möglichkeit finden, das auf der Arbeit zu lassen und nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Und das ist manchmal tatsächlich nicht so einfach, je nachdem, was da das Problem ist. Es ist ja auch unterschiedlich, was die Leute so mitbringen und manchmal auch traurig, definitiv. Und ich glaube aber, ich habe mittlerweile für mich einen ganz guten Weg gefunden, mich abzugrenzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich könnte jetzt nicht sagen, das macht man so oder so. Was mir geholfen hat, ich habe eine Sexualtherapie-Ausbildung gemacht. Und wo ich am Ende hin will, weiß ich auch noch nicht. Ne? Ich sehe mich noch nicht in, ich mache nur noch Therapie. Aber es hat mir halt total geholfen, die Menschen besser zu verstehen, was da gerade los ist.
Gibt es so Themen, wo du merkst, dass die dir irgendwie besonders nahe gehen? Also man hört ja eben so vieles und ich merke zum Beispiel bei mir ist so dieses Thema Einsamkeit irgendwie eins, was mir einfach sehr nahe geht. Also es gibt ja so viele Probleme mit den Leuten, mit denen irgendwie Leute kommen, aber bei dem merke ich immer so, dass ich dann echt manchmal mit so einem Gefühl nach Hause gehe von so einem Weltschmerz oder Hoffnungslosigkeit, weil ich irgendwie so traurig darüber bin, wie viele Leute einfach einsam sind oder so. Aber genau deswegen habe ich mich gefragt, ob es bei dir auch eben so ein Thema gibt, wo du sagst, boah, immer wenn das kommt, dann nimmst du das irgendwie schon mit nach Hause oder es geht dir irgendwie besonders nah oder so.
Ja, absolut auch das Thema Einsamkeit. Also das ist auch was mir nahe geht, weil einen das auch so traurig macht. Also weil ich glaube, so komplett einsam zu sein und irgendwie wirklich niemanden zu haben, und man kann ja auch in einer Beziehung einsam sein. Das finde ich halt auch ein großes Thema. Ne? Man kann seit 20 Jahren mit einer Person verheiratet sein und man ist trotzdem einsam, weil man keine Kommunikation mehr hat und weil man nicht über seine Gefühle sprechen kann und über seine Bedürfnisse. Das sind schon Themen, die mir auch nahe gehen. Und ich hatte ein Thema jetzt mit einem Kunden, der noch nie in seinem Leben Händchen gehalten hat, umarmt worden ist, geküsst hat, gekuschelt hat. Und das fand ich krass. Und mit dem habe ich mich auch gar nicht für Sex getroffen, sondern wir haben das als Social Date gemacht. Und er hat gesagt, er weiß noch gerade gar nicht genau, wo er überhaupt selber hin möchte, ob er am Ende wirklich überhaupt Sexualität haben will. Und dann haben wir uns als Social Date getroffen und dann sind wir spazieren gegangen und dann hatte ich vorgeschlagen, wenn er ein Airbnb bucht, dass wir vielleicht zusammen kochen können und später noch einen Film zusammen gucken. So möglichst viel Normalität, wie wir vielleicht auch unsere ersten Erfahrungen gemacht haben. Und das haben wir dann gemacht, das war auch super schön. Und beim Film gucken habe ich ihn dann gefragt, ob ich ihn in den Arm nehmen und nee, ob ich mich an ihn kuscheln darf. Und dann hat er gesagt, ja, total gerne, aber ich weiß nicht so richtig, wie man zurückkuschelt. Und das ist mir so nah gegangen, dass ich echt fast Tränen in den Augen hatte und dachte so, wow, was kannst du hier gerade einem Menschen geben? Und da fühle ich mich immer so, ich weiß nicht, da denke ich immer, boah, ich muss gerade ganz behutsam sein und muss das schützen und muss diesen Moment irgendwie gut hinkriegen, dass es ihn nicht überfordert und dass ich mich trotzdem auch wieder dann klar abgrenze. Und das ist manchmal wirklich nicht leicht. Und als er dann gesagt hat, boah, das war das Schönste, was ich hier erlebt habe, das liegt einem total einerseits schwer auf der Seele, aber andererseits auch, weiß ich nicht, freue ich mich so sehr über dieses entgegengebrachte Vertrauen.
Das ist halt. Dann, Schön. Keine Sorge, dass du es dadurch irgendwo ja vielleicht sogar noch schlimmer machst, weil du quasi irgendwie jemandem zeigst, was die Person sein oder ihr ganzes Leben verpasst hat quasi. Und jetzt gibst du der Person so eine Art Illusion. Genau, und quasi dann sieht die Person, was sie verpasst hat, ohne das eigentlich, sage ich mal, in der Realität, was auch immer das bedeutet, wirklich haben zu können oder so. Also hast du da manchmal so eine Sorge? Oder ja, wie gehst du damit um?
Auch eigentlich durch Kommunikation, weil derjenige hat sich ja dazu entschieden, dass er etwas ändern möchte. Er hat sich ja dazu entschieden, dass er mich buchen möchte und etwas erleben will, was er bisher nicht kennt. Und die Verantwortung muss derjenige schon selbst übernehmen, dass er das in Anspruch nimmt, dass er das, dieses quasi Risiko eingeht. Die kann ich ihm nicht abnehmen, die Verantwortung. Ich kann aber auch in solchen Fällen mit ihm darüber sprechen, dass er eine Möglichkeit bekommt, Dinge zu üben. Das mache ich auch mit Leuten, ne, die halt sagen, ich habe Schwierigkeiten damit. Ich kann zwar Frauen kennenlernen, aber dann weiß ich nicht so richtig. Dann weiß ich nicht so richtig, wie man Gespräche führt. Und ich möchte die Möglichkeit geben, das zu üben. Ich möchte das gar nicht ersetzen. Ich möchte nicht jemanden in diese Falle locken, mir immer mehr Geld zu geben, weil er mich ja immer weiter buchen kann. Ich möchte, dass die Menschen die Möglichkeit haben, daraus was mitzunehmen und dann für sich in der Realität, wie wir sie gerade genannt haben, da zu nutzen. Und ich glaube schon, also ich finde das nicht verwerflich, solange ich das nicht ausnutze.
Ja, das ist richtig gut, dass du das nochmal so sagst, weil das steht auch so ein bisschen auf meiner Liste aktuell über Sachen, die ich mir sehr viel Gedanken mache, weil ich auch gerade so eine Geschichte mitbekommen habe, wie eben ein Kunde mir erzählt hat, dass er in einen Escort verliebt ist. Und das ist auch eine Art, also das ist auch ein Kunde, der es auch ein bisschen drauf anlegt, sich in Escorts zu verlieben und so ein bisschen so diese Liebesbeziehung sozusagen herzustellen, weil er das irgendwie interessanter findet oder irgendwie das halt wichtig ist für ihn als Teil von dem ganzen Escort-Erlebnis, dass man da irgendwie so eine Art echte Gefühle hat. Was ich irgendwie nicht so sehe, weil man hat auch echte Gefühle, auch wenn man sich nicht irgendwie, auch wenn man nicht Hals über Kopf dumm verliebt ist. Man kann ja auch schön verliebt sein und trotzdem in einer Ordnung leben sozusagen oder in einem Rahmen. Und ich wollte mal gern wissen, was so deine Gedanken dazu sind. Also zu dem Thema eben, was machst du, wenn sich jemand in dich verliebt und denkst du, dass es möglich ist, in einer Sexarbeitsbeziehung zu landen, die quasi eine Liebesbeziehung wird. Also erstmal eine Sexarbeitsbeziehung war und dann eine Liebesbeziehung wurde, sozusagen.
Puh, gute Frage. Ich glaube schon, dass es das sicherlich gibt und sicherlich auch schon gegeben hat, dass auch ein Escort sich in einen Kunden oder auch in eine Kundin verliebt hat. Das gibt es bestimmt. Aber also, boah, ich weiß nicht. Also für mich ist es irgendwie schwer vorstellbar. Aber zu dem Thema, was mache ich, wenn ein Kunde sich verliebt hat? Also mir hat ein Kunde das tatsächlich auch schon mal gesagt. Und dann habe ich gesagt, dass ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn wir uns weiter treffen. Und ich habe das Gespräch gesucht. Also ich finde es einfach super wichtig, dass man dann darüber spricht, was da gerade passiert und dass das halt nicht geht. Und da muss halt der Kunde oder die Kundin, das kann ja einer Frau genauso gut passieren, auf sich selbst achten und sich auch damit auseinandersetzen. Und wir haben dann da lange drüber gesprochen und er hat gesagt, er möchte mich trotzdem weiter treffen. Und dann habe ich versucht, erstmal wieder eine professionellere Distanz da reinzubekommen. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, wir können das versuchen, wenn du das unbedingt möchtest. Ich möchte aber, dass du dir über Dinge klar bist, dass das auf gar keinen Fall eine Beziehung wird, dass ich die Gefühle nicht erwidere. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube, du bist verliebt in, ja, nicht in die Illusion. Ich glaube, du bist verliebt in das, was du dir wünschst. Du bist in diesen Wunsch verliebt und nicht in mich. Weil du kennst mich gar nicht. Also du kennst mich ein bisschen, aber nicht so, wie ich in meinem Alltag bin.
Das habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, wir sind ja als Escorts eine Projektionsfläche so für die Wünsche und die Bedürfnisse von der anderen Person. Und wir sind wie so eine Blanko-Page und die andere Person beamt ja diese ganzen Wünsche und Sachen in uns so ein bisschen rein und der sieht oder die Person sieht so ein bisschen in uns irgendwie das, was so sein Traum ist und wir versuchen ihm das so zu erfüllen, soweit es geht. Und ich glaube, dadurch ist es gar nicht möglich. Ich glaube, auch wenn man sich auf dieser Art mal kennt, oder das ist meine persönliche Meinung, ist, wenn man sich mit einem professionellen Escort trifft und die auf die Art kennengelernt hat, in dieser Form dieser Projektionsfläche, dass man, glaube ich, schwer in der Lage ist, wirklich zu verstehen, wer diese Person ist oder jemals wirklich zu verstehen. Weil ich glaube, so der erste Eindruck wird immer dieser sein. Und dann wird es so langsam abblättern. Aber ich glaube, bis es ganz abgeblättert ist, ist ja auch eine ganz lange Zeit vergangen. Und dann ist es ja, also ich kann mir das irgendwie nur so sehr durcheinander vorstellen.
Wir haben ja mit vor einer Weile mit Harriet Langanke geredet, die auch so eine Studie mitgemacht hat, glaube ich, wo es darum ging, was so die Gründe sind für, warum Menschen zur Sexarbeit gehen. Die hat es dann irgendwie so in drei Gruppen eingeteilt. Das eine ist das, was ich jetzt bei dir irgendwie voll viel raushöre, so einfach Intimität, wo dann auch gar nicht Sex unbedingt im Vordergrund steht, sondern es vor allem so um dieses Reden und eher eben Intimität geht. Und dann die anderen zwei waren noch einmal einfach so, wie hat sie das genannt? Ich glaube, so sexuelle Grundabdeckung oder sowas. Wo es einfach wirklich darum geht, so man braucht halt irgendwie so oft im Jahr irgendwie mal eine Berührung oder sowas. Genau. Und das dritte war, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt hat, aber irgendwie so, ja, Dinge ausleben, also irgendwie, weiß nicht, Fantasien ausleben oder irgendwie Kings ausleben oder irgendwie sowas. Also quasi so ein, wie könnte man das zusammenfassen? Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt hat. Aber so, ich sag mal, speziellere sexuelle Sachen ausleben, die man so vielleicht sonst nicht könnte im Privatleben oder so. Hast du von den beiden Gruppen auch welche dabei? Oder ist wirklich, würdest du sagen, du bist vor allem so diese Intimitätsgruppe?
Größtenteils würde ich sagen, bin ich die Intimitätsgruppe. Ich fand übrigens eure Folge mit Harriet super. Ich habe sie auch mal kennengelernt und ich kenne auch die Studie, die sie gemacht hat. Und ich fand es total cool, dass ihr im Podcast darüber gesprochen habt. Fand ich wirklich super. Und also ich glaube, diese Intimitätsgruppe ist schon so mehr oder weniger mein typischer Kunde. Aber das andere habe ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch Menschen, die Fantasien mal ausleben wollen, mit denen ich im KitKat Club war und solche Sachen. Das finde ich, oder mal so Sachen ausprobieren wie Fesseln oder sowas, ne? So Dinge, die man vielleicht noch nie gemacht hat, die jetzt aber auch nicht total extrem sind. Also ich biete halt kein BDSM an, weder aktiv noch passiv, aber so Sachen, die in die Richtung gehen, Fantasien ausleben, das habe ich definitiv auch. Und ja, ich habe auch definitiv die Kunden. Was hast du gerade gesagt,
Luisa? Grundversorgung, körperliche Grundversorgung.
Die einfach nur Sex haben wollen, natürlich. Die habe ich auch.
Wie aber ist es bei dir? Ich frage mich, wo der Jingle dafür ist. Ich würde gerne mal einen Jingle drücken, aber ich habe keinen. Ich habe nur hier. Warte.
Versautes Zeug.
Das habe ich noch.
Siehst du dich auch vor allem in einer Kategorie, Luisa? Oder also ist es so, vielleicht sind wir so, wir sind ja so drei, das wäre witzig, wenn wir alle so eine Gruppe quasi so.
Ja, bei mir ist es auf jeden Fall Kategorie.
Versautes Zeug.
Also das auf jeden Fall viel, weil ich da ja Bock drauf habe. So, ich mache gern versautes Zeug. Aber auch viel dieses Nähe, also Intimität, aber nicht so wie bei dir mit diesen ganz vielen Aktionen, obwohl ich da richtig Lust drauf hätte, das auch mal so zu machen wie du. Also ich hätte richtig Lust, dein Konzept einfach zu kopieren. Das Problem ist, dass ich nicht in der Lage bin, das praktisch umzusetzen, weil ich einfach planungstechnisch eine absolute Lachnummer bin. Ich bräuchte wie so eine Assistenz oder so, die halt für mich diese Reiseideen und so organisiert. Und dann, also ich versuche ja schon seit, ich glaube, über einem Jahr versuche ich ein Escort-Date zu erstellen, wo man eine Motorradtour mit mir machen kann, weil ich ja Motorradfahren liebe und ich unbedingt mal ein Escort-Date machen will, wo man so ein paar Tage mit dem Motorrad rumfährt. Das müsste ja eigentlich möglich sein. Habe ich bisher auch noch nicht hingekriegt, das zu organisieren. Also falls da irgendjemand draußen ist, der eine Motorradtour mit mir machen will, bitte buch mich. Aber leider musst du es dann auch selber organisieren.
Und du noch die Zeit haben.
Und ich komme einfach nur mit. Ja, also das ist irgendwie, ich finde einfach dein Konzept so toll. Und bei mir ist es wahrscheinlich auch aufgrund meiner Planungsunfähigkeiten eher so, dass es oft so in die Richtung geht, ja, dann doch irgendwie Hotel und Essen gehen. Und ich merke so, ich glaube, dass die Leute, mit denen ich mich treffe, schon sehr viel so kuscheln wollen. Also ich glaube, Lenia, du musst dann auch gleich erzählen, was bei dir so die Hauptgruppe ist. Bei dir ist es ja, glaube ich, mehr so dieses, auch schon so ein bisschen irgendwie in Richtung therapeutischer, glaube ich. Und bei mir ist es halt wirklich so eher, ich bin halt sehr einfühlsam, kann gut zuhören und so. Aber ich bin jetzt nicht in dem Sinne, also ich fühle mich eher nicht so, als wenn ich jetzt diesen therapeutischen Part so doll bediene, sondern ich bin, glaube ich, mehr so wirklich die nette, geliebte, die lustige Geliebte, mit der man irgendwie Spaß hat und auch deep Gespräche führt, aber dann auch eher so über Politik oder über irgendwelche anderen Themen oder über Kunst oder so. Das muss nicht unbedingt dann jetzt so die ganze Zeit auf dieser Gefühlsebene sein, obwohl ich das natürlich auch gerne mache. So würde ich mich mal einordnen. Also was bin ich dann? Also ich bin dann eher so, also ich würde mich jetzt nicht nur als rein sexuelle Befriedigungskategorie einsortieren, weil dafür sind meine Dates dann ja auch irgendwie zu intensiv oder zu lang.
Aber, ja, vielleicht bist du schon auch so ein bisschen dieses Horizonterweiterung, diese dritte Gruppe, weil ich glaube, für viele ist so, allein ein Date mit dir ist quasi schon so ein bisschen, also selbst wenn ihr jetzt nicht irgendwelche wilden Fantasien auslebt oder sowas, aber so ist ja für viele schon irgendwie so, ja, weiß ich nicht, also vielleicht die irgendwie aus dem Podcast denken, da kommt jetzt so eine wilde, squirtende Frau oder sowas, weißt du, dass so, allein das ist schon irgendwie so eine
wenn man ein nasses Bett haben will, dann kann man sich auch eine Flasche Wasser drüber kippen, denke ich mir manchmal. Ich habe keinen Bock mehr manchmal, wie dieses Bett danach nass ist. Ich finde es einfach nur nervig. Also ich verstehe, also ich finde es witzig, dass Leute das zur Horizonterweiterung haben wollen. Aber ich denke mir manchmal nur so, ey, Luisa, du nervst. So. Das ist dann eher so. Aber das ist, ich finde es total süß, Lenia. Danke, dass du diese gute Werbung für mich machst und mich alleine als sexuelle Horizonterweiterung betitelst. Das ist echt. Aber dann haben wir ja wirklich drei Kategorien. Dann haben wir jetzt, du bist ja dann auch, Lenia, sag mal, welche Kategorie du dann eher bist, was du denkst.
Ja, ich habe irgendwie gedacht, also ich habe tatsächlich echt in letzter Zeit viele Pärchen-Dates, was irgendwie daran liegt, dass ich einfach sau wenig Zeiten noch für Dates habe und wenn ich mir dann das so doll aussuchen kann, dann gebe ich meistens irgendwie Pärchen so ein bisschen den Vorrang, weil ich das irgendwie ja immer noch so ein bisschen spannender finde. Und da ist es halt eben voll dieses Horizonterweiterungsding, weil eben total, also witzigerweise ist es auch so eine ganz bestimmte Sache, die irgendwie immer wieder genau gleich ist, dass es so Pärchen sind, die sich super früh kennengelernt haben. Also die sind irgendwie mit, ich sag mal, in der Schulzeit oder im frühen Studium zusammengekommen oder so. Und sind jetzt irgendwie seit 20 Jahren zusammen und haben irgendwie, keine Ahnung, 2 bis 4 Kinder oder so, ist irgendwie so immer das. Hatten dann irgendwie eine Phase von, weiß ich nicht, ich sag mal 2 bis 10 Jahren, wo irgendwie die gar keinen Sex hatten zum Beispiel und haben sich jetzt vor einem Jahr wiederentdeckt. Das ist wirklich so, es ist irgendwie, höre ich immer fast genau diese Geschichte, das ist irgendwie total verrückt. Und in dieser Wiederentdeckung war quasi auch mit drin so, hey komm, wir versuchen mal was Neues so. Und dann ist irgendwie so ein Dreier, glaube ich, oft was Pärchen so als eine der ersten Sachen irgendwie so einfällt, die man so machen kann.
Was kann man so machen? Dreier mit einer Frau?
Ja, genau. Also interessanterweise kommen auch, ich glaube, bisher war es auch immer tatsächlich die Frau in dem Pärchen, die mich gebucht hat, also die mich angeschrieben hat.
Ja.
Und auf die Idee kam irgendwie so. Genau, ich glaube schon, dass so Dreier sind irgendwie ganz cool, um sowas komplett Neues auszuprobieren und gleichzeitig jetzt auch nicht so, also ne, man muss jetzt nicht auf einmal in irgendeinen Club gehen wo oder irgendwas machen, was vielleicht wehtun könnte, so wie BDSM oder so. Also ich habe das Gefühl, das ist so für so, ich sag mal so ganz normale Leute, in Anführungszeichen.
So Softies.
Ja, ist es irgendwie eine gute Möglichkeit, vor allem wenn man sich halt einfach so einen Profi quasi buchen kann und die das irgendwie in die Hand nimmt. Und man kann eigentlich ganz normalen Sex haben und hat aber einfach noch eine Person mit dabei, die einen irgendwie so ein bisschen durchleitet. Also
oder wie du das immer so schön sagst, die das dann bezeugt.
Naja, ich bezeuge es ja nicht, ich mache ja dann schon aktiv mit.
Also, mitmachen und bezeugen.
Das lasse ich mir nicht entgehen. Genau, also das habe ich oft, aber wenn ich jetzt quasi nicht da so ein bisschen den Vorrang geben würde, Pärchen, dann hätte ich, Ja, ich glaube, viel dieses Intimitätsding, aber auch so diese Grundversorgung. Also ich habe schon auch irgendwie, Ja, ich glaube, ich kann es nicht so richtig in eine Kategorie stecken. Also ich habe schon auch viele, die wirklich einfach nur ein 3-Stunden-Date buchen und halt einfach einmal ganz normalen, entspannten Sex haben wollen. So.
Einfach nur Sex haben.
Genau, also und das ist eben dann auch viel dieses Einsamkeitsthema, also mit Grundversorgung im Sinne von viele, die vielleicht auch noch gar keinen Sex hatten davor oder gar keine Berührung oder generell halt überhaupt keine sexuellen Kontakte in ihrem Leben haben und dann eben durch mich so ein bisschen diese entspannte Grundversorgung bekommen oder so.
Ich finde, dass man das aber da, genau so, wie das jetzt eigentlich jeder von uns gerade erzählt hat, ist es eigentlich total schwer, das voneinander zu trennen, weil ich finde, das, was du gerade über die Pärchen gesagt hast, die sind schon ganz lange zusammen, hatten ganz lange keine Sexualität mehr. Vielleicht hat auch das ein oder andere Pärchen eine Paartherapie gemacht und das ist dann ja wieder therapeutisch, ne? Die entdecken ihre Sexualität wieder gemeinsam und wollen dann was Neues erleben. Das ist ein großes Ganzes, finde ich. Man kann das irgendwie gar nicht so total klar trennen. Und auch die Grundversorgung, da begegnen dir dann Menschen, die aber auch gleichzeitig einsam sind. Mhm. Also ich finde das immer ganz, ganz schwer, diese Themen voneinander zu trennen. Für mich ist das immer ein großes Ganzes und es gibt nicht den Kunden oder die Kundin. Das irgendwie bringt, vielleicht hat jemand eine Tendenz, was so am meisten bei demjenigen durchschlägt, aber meistens ist es doch eine Mischung aus allem.
Mhm. Ja, ich denke, es kommt halt schon drauf an, wo man hingeht. Also wenn ich vielleicht zu einer Domina gehe, geht es mir vielleicht eher um diese Horizonterweiterung oder so. Und wenn ich im Bordell gehe, geht es mir vielleicht eher um die Grundabdeckung oder sowas. Also das ist quasi so ein bisschen schon da auch einfach daran liegt, dass wir jetzt irgendwie alle Escorts in einem ähnlichen Bereich sind oder so.
Ja, vielleicht sind Escorts so diese Mische aus allem. Also Escorts sind so dieses in Anführungszeichen perfekte Misch aus so diesen drei Bedürfnissen, dass man da so wie so ein bisschen so ein Wunschkonzert hat, wo man jetzt irgendwie mehr so reingehen will. Und vielleicht ist das ja sozusagen das, was Escort an sich vielleicht auch definiert oder so. Ich habe noch nie Escort an sich jetzt definiert übrigens. Fällt mir gerade so ein. So, wo wir jetzt irgendwie so 4 Jahre diesen Podcast oder wie lange machen wir den? Auf jeden Fall schon unendlich lange.
Werbung.
Leute, ich habe 2 sehr gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist, dass wir endlich Amorelie an unserer Seite haben. Ich finde, das ist auch wirklich ein Match made in heaven. Ihr kennt mit Sicherheit alle Amorelie schon. Das ist ja wirklich so der Go-To-Online-Sex-Shop. Egal, was ich will, was irgendwas mit Sex zu tun hat, würde ich halt einfach erstmal bei Amorelie gucken. Also von Vibratoren, Dildos, Masturbatoren, Analtoys, Paartoys, aber auch Dessous und Accessoires und auch alles Mögliche, was man für die Drogerie so braucht. Also Kondome, Pflegeprodukte, Gleitgele, Massageöl, alles. Also ihr findet ja wirklich einfach alles bei Amorelie. Und was ich auch toll finde, ist, dass ihr da auch immer verschiedene Preisspannen und genau Toys und Accessoires in verschiedenen Preissegmenten einfach findet. Also das heißt, auch wenn ihr einfach mal was Witziges zum Ausprobieren oder mal wirklich den nächsten Lieblingsvibrator oder weiß ich was holen wollt. Genau, also wie ihr merkt, ich freue mich mega doll, dass wir endlich Amorelie an unserer Seite haben. Und die zweite gute Nachricht ist, dass ich dank Amorelie eine neue Sache auf meiner Fucketlist habe. Und zwar habe ich von der Amorelie-Marke Joy den Slip-Vibrator zu Hause. Das ist so ein Auflegevibrator, den man mit so einem super gut haltenden Magneten an der Unterhose befestigen kann und den dann quasi einfach den ganzen Tag tragen kann. Und vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, der ist natürlich auch App-gesteuert, also ferngesteuert. Das heißt, eine Person, die irgendwo ganz anders ist, zum Beispiel in der Fernbeziehung, kann diesen Vibrator dann App steuern, an- und ausmachen oder auch coole Vibrationsmodi einstellen oder selbst erstellen. Und ich finde dieses Toy an sich erstmal schon mal richtig toll. Es fühlt sich sehr hochwertig an und es passt sich bei mir perfekt so an meine Vulva quasi an. Und ich glaube, ja, ich habe es jetzt erstmal einfach nur benutzt, um damit zu sitzen und den anzumachen. Und habe ehrlich gesagt zuerst an so ein Homeoffice-Toy gedacht. Ich kenne viele Frauen, die Homeoffice sehr gerne nutzen zum Masturbieren. Das wird mir in Retreats immer wieder erzählt. Genau, und ich finde dieses Toy mega praktisch, weil du kannst es quasi in der Unterhose haben und es hält fest. Und dann kannst du einfach sitzen oder auch, wenn du so masturbierst, dass du dich an einem Kissen reibst oder sowas, dich quasi einfach so ein bisschen an dieser Vibration reiben. Und die hält aber von alleine durch diesen Magneten. Das heißt, du hast deine Hände frei. Und genau, das finde ich total cool. Was aber jetzt tatsächlich auf jeden Fall auf meiner Fucketlist ist, ist das mal von jemandem steuern zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich mich schon traue, das einfach so auf der Arbeit oder sowas zu benutzen und dann jemanden steuern zu lassen. Aber auf jeden Fall ist mein erster Step erstmal so, ja genau, wenn man sich halt nicht sieht, ich wohne ja nicht mit meinem Partner zusammen, ja vielleicht sogar mal so eine Telefonsex-Session oder sowas, wo ich dann quasi gar keine Kontrolle darüber habe, wann die Vibration losgeht und wann nicht. Ja, das fände ich ehrlich gesagt ziemlich hot. Aber vielleicht auch mal bei einem Date und es dann vielleicht schon im Restaurant oder beim Tanzen vorher im Club oder sowas schon in der Unterhose haben und nicht wissen, wann mein Date vielleicht mal mit der Fernbedienung den zwischendrin einfach anmacht oder so. Also ja, ich bin gerade doch sehr begeistert davon und freue mich sehr, damit rumzuspielen. Es gibt außer diesem Slip-Vibrator auch noch zum Beispiel Liebeskugeln. Die würde ich mich vielleicht sogar eher trauen, in der Öffentlichkeit einfach mal so auszuprobieren. Genau, die ich quasi dann in meiner Vagina trage und die irgendwann anfangen zu vibrieren. Es gibt auch einen App-gesteuerten vibrierenden Analplug, also das heißt, ihr bekommt da alles. Und falls ihr euch noch nicht an die App-gesteuerten Toys rantraut, dann, wie gesagt, findet ihr bei Amorelie wirklich einfach alles, was es irgendwie im Toy-Bereich gibt und eben zum fairen Preis. Also schaut euch da auf jeden Fall mal um. Und das Tolle ist natürlich, dass dadurch, dass wir sie endlich als Partner gewonnen haben, wir natürlich einen Code für euch haben. Und zwar bekommt ihr mit dem Code GELIEBTE20, alles groß und zusammengeschrieben, 20% Rabatt auf deine Bestellung bei Amorelie. Und dieser Code gilt bis zum 30.09. Natürlich haben wir in den Shownotes unten nochmal den Link zu Amorelie und auch nochmal den Code GELIEBTE20, mit dem du 20% Rabatt bekommst, verlinkt. Und ja, ich kann dir nur raten, dich da mal umzuschauen und dich vielleicht schon mal einzudecken mit allen Geschenken für die nächsten Geburtstage und Weihnachten und was es nicht alles gibt. Oder vielleicht als coole kleine Überraschung für den Sommerurlaub. Weil es lohnt sich tatsächlich mit dem Code und du wirst auf jeden Fall fündig werden. Und jetzt viel Spaß beim Stöbern und Shoppen.
Werbung Ende. Aber bevor ich jetzt weiter Dinge frage oder wir weiter Dinge fragen, Lenia, wollen wir mal diese Community-Rubrik reinhauen? Hast du mal den Jingle für uns?
Mhm. Ich komm, Community.
So, jetzt muss ich aber erstmal den Originaltext suchen, weil den würde ich jetzt eigentlich vorlesen.
Ja, Luisa hat eine Wärmflaschenwarnung der Woche.
Wir haben so genau, also die Warnung www. Der Woche.
Die Warnung der Woche. Sein.
Wo ist die Warnung der Woche? Moment, ich kann sie auch live auf Instagram einfach anschauen. Denn wenn ihr bei Geliebte auf Zeit auf Instagram uns anschaut, dann seht ihr immer irgendwelche Posts von unserer heiligen Magdalena.
Weißt du, ich habe mir letztens gedacht, warte mal, Mist, was? Letztens ist mir so ein Name eingefallen. Ich dachte, wir können sie ja nicht einfach Heilige Magda nennen, weil das, also Heilige Magdalena, weil man muss ja immer so ein, bei so Pornonamen muss man ja immer so ein kleines Wortspiel mit drin haben, so, weißt du? Und deswegen, pass auf, jetzt kommt der beste, kreativste Name aller Zeiten.
Soll ich einen Jingle davor?
Also, wir nennen unsere Instagram-Person nicht Heilige Magda, sondern Heilige Nackta.
Oh ja, die heilige Nagdalena. Aber ich finde, dann muss es auch die heilige Nagdalena sein, weil Nagdalena ist ja, Magdalena ist ja aus der Bibel und Nagdalena.
Ja.
Genau, also sie managt unser Instagram auf einem absolut, also dem übelsten Niveau. Also ich kann mir das nicht vor, also allein schon, um ihre Arbeitsleistung zu bewundern, müsst ihr unserem Instagram-Account folgen, weil das einfach absolut krass ist, was sie da macht. Sie schreibt auch Leuten zurück und sie ist einfach toll. Also Grüße gehen raus an die heilige Nagdalena. Okay, also und Grüße gehen auch raus an eine unbekannte Person, die uns geschrieben hat. OMG.
Ich glaube, ich musst vielleicht erstmal die Vorstory kurz für Leute, die nicht unseren Podcast hören.
Die Vorstory, Die Vorstory ist, dass wir, also ich speziell ich, abgelästert habe über den Menschen in meinem Erste-Hilfe-Kurs, der gesagt hat, der Hauptgrund für Frauen, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden mit dem Krankenwagen, ist, weil sie sich mit einer Wärmflasche verbrühen. Und dann hat er abgelästert über Frauen generell, die halt so eine warme Wärmflasche brauchen. Und warum nimmt man kein Körnerkissen und so weiter. Und dann habe ich halt mich beschwert und habe gesagt, man braucht einfach die Wärmflasche, weil die Sau, es muss halt heiß sein.
Ja, und wir haben eine Erfindung der Woche gemacht, und zwar eine Wärme, wie hast du die genannt? Ein, nicht Tampon, sondern Tempon wegen Temperatur.
Genau.
Stimmt, ein Tempon. Eine Wärmflasche zum Einführen für die Menstruation, damit man quasi auch innerlich gewärmt wird.
Ja, so. Und ehrlich gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr diese Idee umsetzen wollt. Man kann es mit Sicherheit auch sicher umsetzen. Na gut, also jedenfalls hat wurde uns dann geschrieben, OMG, ich habe gerade eure Periodenfolge gehört und zum Thema Wärmflasche. Vor 2 Jahren ist mir genau das passiert. 100 Grad heißes Wasser hat sich aus der morschen Wärmflasche zwischen meinen Beinen hindurch ergossen und dann saß ich in einem See aus kochendem Wasser. Der Schmerz war kaum auszuhalten und nicht ohne Notarzt zu bewältigen. Danach bin ich dann 4 Wochen mit verbundenem Hintern rumgelaufen und gerade so an einer Hauttransplantation vorbeigeschrammt. Seitdem Körnerkissen.
Und ganz das Gute ehrlich, ist natürlich, wenn du keine intimen Haare magst, dann kannst du dir danach nicht die Laserbehandlung sparen, weil dein Hintern und deine Vulva einmal komplett weggeätzt, die ganzen Haare.
Oh mein Gott, ja, es ist echt krass. Also Leute, passt echt auf. Vielleicht tauscht ihr mal eure Wärmflaschen aus, weil die müssen ja auch immer, die dürfen nicht so alt sein, weil sonst können die halt eher platzen. Und so.
Hey, meine Wärmflasche habe ich schon, seit ich irgendwie als Kind.
Ja, Lenia, ich besuche dich dann im Krankenhaus. Mach es nicht. Ich habe wirklich Angst bekommen. Seit der Nacht bin ich, denke ich mir so, ja, boah, ey, das ist schon gefährlich. Also macht alles, damit ihr euch sicher fühlt. Macht
aber
alles, damit ihr sicher seid.
Aber das sind diese alten DDR-Wärmflaschen, oder? Die hatten auch so, die sind so rötlich. Sind es, also weißt du, die so morsch werden können? Weil die ich jetzt habe, so, die ist irgendwie so aus so einem Gummi. Das wird irgendwie nicht morsch, sondern das ist so eine andere Art von Gummi. Ich glaube, das ist eher so bei diesen alten, wo das passiert.
Fragen wir sie mal, bei welcher Art von Wärmflasche ist dir das passiert? Und würdest du jetzt eine frische, neue Wärmflasche nehmen oder hast du jetzt so Angst, dass du nie wieder eine Wärmflasche nimmst, ist die Frage. Ihr könnt uns ja auch nochmal in die Kommentare oder bei Instagram schreiben, wenn ihr ähnliche Wärmflaschenerlebnisse hatte, damit wir da mal so einen Überblick darüber gewinnen, wie gefährlich ist das eigentlich, eine Frau zu sein, die menstruiert? Also wie gefährlich, das ist ja auch saugefährlich dann, viel gefährlicher vielleicht als Sexarbeiterin zu sein, wer weiß.
Und Helena,
ihr wisst, dass auf Wärmflaschen steht, kein kochendes Wasser einfüllen, ne? Es steht auf jeder Wärmflasche, aber ich glaube, es macht einfach jeder.
Ja, das ist halt so, bitte kein heißes Wasser in diese Wärmflasche einführen. So, ja, okay, ja. Wofür ist diese Wärmflasche dann?
Ja, ich denke mir dann immer, in dem Moment, wo ich den Wasserkocher runternehme, kocht das Wasser ja nicht mehr.
Ja,
es blubbert ja nicht mehr.
So sehe ich das auch.
Ich glaube, wir hatten sogar so einen Kommentar bekommen von irgendjemandem, der meinte, man soll sich halt so einen Wasserkocher kaufen, wo man die Temperatur einstellen kann. Und dann meinte er, glaube ich, höchstens 70 Grad. Aber ich habe so einen Hightech-Wasserkocher nicht. Naja, Helena, mich würde noch interessieren, du hast doch auch viele Erfahrungen mit so absolut Beginners, oder? Oder es ist immer noch aktuell? Also das heißt, du entjungferst irgendwie regelmäßig.
Ein nach dem anderen. So,
zack, wer ist der Nächste? Genau.
Helena, die mit den Scherenhänden.
Genau. Oder worauf achtest du da besonders so verglichen zu, ich sag jetzt mal, anderen Dates, wo die Leute schon mehr Erfahrung haben?
Also vor allem, ja, echt auch, für mich ist immer das größte Thema Kommunikation. Also vor allem irgendwie auf gute Kommunikation. Und ich achte auch vor allem darauf, dass derjenige sich wirklich wohlfühlt und dass man es echt einfach langsam angehen lässt. Und ich frage auch immer wieder zwischendurch, ist es okay, wenn ich dich so anfasse? Magst du das? Versuch mir eine Rückmeldung zu geben. Da sind wir ja ganz viel bei Konsens. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendwer damals, als ich ein Teenie war oder junger Erwachsene, dass mir irgendwer was über Konsens beigebracht hat. Und das versuche ich den Menschen, die keine oder nur sehr wenig sexuelle Erfahrung oder auch Beziehungserfahrung haben, denen von Anfang an beizubringen. Wie funktioniert eigentlich Konsens? Wie fragt man eigentlich? Ist es okay? Fühlt sich das gut an? Wie gibt man eigentlich Feedback? Das ist was, wo ich vor allem drauf achte, wenn ich Menschen treffe, die ja entweder gar keine oder nur sehr, sehr wenig sexuelle Erfahrung haben, weil mir das wichtig ist, weil ich den Menschen nicht nur ihr erstes Mal mitgeben möchte, sondern weil ich möchte, dass sie auch danach da draußen in dieser Welt klarkommen. Und also ich hab schon manchmal Leute getroffen, die haben ihre komplette sexuelle Erfahrung nur mit Sexarbeitenden gemacht. Und da muss ich auch sagen, manchmal merkt man das, weil also ich möchte gar nicht irgendwie sagen, dass Sexarbeiterinnen nicht gut sind, da drin etwas zu vermitteln, aber manche sind vielleicht nicht gut darin, das zu vermitteln, und derjenige wusste überhaupt nicht, also der wollte mich halt lecken und ich habe es auch zugelassen, und dann dachte ich so, irgendwie weiß ich nicht, das ist unangenehm, wie du das gerade machst, und das finde ich so schade, dass ihm das scheinbar keiner gesagt hat, und ich finde das irgendwie, wenn man über absolut Beginners spricht, weiß ich nicht, sehe ich mich da auch so ein bisschen in der Verantwortung, gut zu kommunizieren und auch zu sagen, hey, das fühlt sich nicht gut an, oder versuch es doch mal so, oder ich habe mich auch schon mal breitbeinig vor jemandem gesetzt und eine Live-Aufklärungsstunde gemacht und gesagt, das ist die Klitoris, da und da und da sind auch Nerven und da ist, das fühlt sich auch schön an, und ja, weil ich das irgendwie einfach wichtig fand.
Das mache ich auch irgendwie bei so absolut Beginners, ist es oft so, wünschen die sich das dann irgendwie von mir so, ja, kann ich das eigentlich mal angucken oder kannst du mir mal erklären, was da unten ist oder so. Ich finde aber, also deswegen würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, dass Escort für mich irgendwas so Therapeutisches ist, weil ich würde sagen, bei Therapie gehört halt einfach immer ein Auftrag dazu, also eine Auftragsklärung so. Also wenn ich Therapie mache, kommt halt jemand zu mir und sagt, diese Sache, da habe ich einen Leidensdruck und den will ich ändern. Und ich finde im Escort, also deswegen dachte ich gerade, weil du meintest mit dem Feedback geben, ich sag, also ich finde implizit ist mein Auftrag als Escort immer, der Person einfach eine schöne Zeit geben oder sowas. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie gesagt bekomme, so, hey, ich bin absolut Beginner und ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert und mach mich bitte ready fürs Leben und gib mir so Feedback, wie ich was mache, dann würde ich das auch gar nicht unbedingt als meine Aufgabe ansehen. Oder genau, also deswegen verstehe ich quasi auch die Escorts, die dann eben eher sagen, oh, toll, machst du das, schön, weil das, finde ich, ist so ein bisschen eher mein Job als Escort eigentlich.
Aber machst du das, Lenia? Weil zum Beispiel ich dachte auch gerade bei der Sache so, du musst, es ist halt so schwer, so diese Grenze zu finden. Und ich wollte auch gerade fragen, so, wie viel lügt man dann so oder so? Weil ich zum Beispiel das auch gar nicht kann. Also ich kann nicht jetzt irgendwie jetzt so vortäuschen, ja, ich finde es mega toll, wenn mich jemand leckt, und es ist nicht so. Weißt du, was ich meine? Also wie kriegt man das hin? Würdest du jetzt sagen, als Escort ist es eh nicht so meine Verantwortung, aber ist es nicht so mein, oder ich habe diesen Anspruch auch nicht zu haben oder so, dass es jetzt irgendwie was ist, was gut ist? Weißt du, was
also
ich meine?
Also du würdest sagen, dass du im Escort überhaupt nichts vorspielst?
Doch, also bestimmt, auf jeden Fall. Beziehungsweise im Moment, jetzt muss ich mal überlegen, ob das die richtige Antwort ist. Ich glaube, ich bin sehr gut da drin, mich so richtig, das würde mich auch interessieren, ob es bei euch auch so ist mittlerweile, weil ich meinen Körper so gut kenne, weil ich so viel Sex habe, dass ich wie so sehr gut da drin bin, so quasi wie jeden einzelnen Nerv in meinem Körper so zu fühlen. Also ich bin sehr gut da drin, so von meinem Kopf so in die rechte Seite von meiner, von da und da, also da auf jeden Fall hinzuspüren. So, ich bin nicht wie ihr sexuell ausgebildet. Ich habe keine Sexualtherapieausbildung, deswegen weiß ich immer gar nicht, wo was ist. Könnte ich auch gar keine Vulva-Führung machen. Bin schon froh, wenn ich nicht immer Vagina und Vulva verwechsel, wenn ich davon spreche. Also jedenfalls weiß ich sehr, sehr genau, kann ich sehr genau hinfühlen und kann dann sozusagen jeder Berührung in irgendeiner Form was abgewinnen. Ob das jetzt eine gute Berührung ist oder nicht, spielt dafür nicht so eine gute Rolle, große Rolle. Und ich kann dann daraus Lust entwickeln. Ich kann sogar squirten, auch wenn die Penetration oder das Ganze gar nicht jetzt irgendwie eine krasse Sache ist. So, das funktioniert bei mir irgendwie, weil ich mich dann so auf diese ganz kleine Stimulation so krass konzentrieren kann, dass es das auslöst.
Ja, weil diese Autobahnen im Kopf, über die wir öfter reden, quasi so ausgebaut genau. sind.
Einfach, deswegen ne? würde ich sagen, ich spiele eigentlich nicht wirklich was vor, sondern ich bin einfach gut da drin, dem nicht gut ausgeführten Sex was abzugewinnen. Mhm. Ich bin aber auch nicht gut da drin, jemandem zu helfen, den nicht gut ausgeführten Sex besser auszuführen. Also das kann ich einfach, glaube ich, deswegen nicht, weil ich nicht die Ausbildung dafür habe und weil ich nicht weiß, was eigentlich
wie, ich glaub nicht, dass was es dafür besser eine Ausbildung ist. Gibt.
Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, muss man diese Reibe, wie reibt man eigentlich eine Klitoris richtig oder so, also das kann ich gar nicht so richtig sagen, aber ich mache schon so viel Geräusche, also wenn ich zum Beispiel was gut finde, dann mache ich die Geräusche lauter, wenn ich was schlecht finde, mache ich keine Geräusche. Das ist dann so ein bisschen wie so einen kleinen Weg legen, wie so eine Fährte legen aus Gummibärchen, mhm. weißt du, so mit Geräuschen. Ja. Das hätte ich halt jetzt gesagt, oder? Was sagt ihr dazu so?
Also ich glaube, bei mir kommt es drauf an, auch wie viel, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber wie viel Energie ich gerade auch habe und rein investiere. Also oder gerade genau, wenn ich irgendwie mehr Verbindung mit jemandem spüre oder so richtig so das Gefühl habe von so einer authentischen Verbindung auch und alles irgendwie echter ist, dann ist auch alles irgendwie echter. Aber es gibt auch Dates, ich sag mal gerade so irgendwie, keine Ahnung, ein kurzes Date mit irgendjemandem, wo ich auch das Gefühl habe, der ist jetzt nicht so super interessiert an so viel Verbindung, sondern der ist halt bei diesem Grundbedürfnis Erfüllung oder so und ich bin vielleicht auch müde oder keine Ahnung, so wie es in einem normalen Job halt auch ist, dann ist es schon so, dass ich auch so wie so eine Art, naja, abschalten ist falsch, aber dass ich halt nicht so diese Energie aufbringe, mich jetzt so übelst krass in diese Lust reinfallen zu lassen, sondern halt auch einfach irgendwie Sex habe und dann auch einfach, wenn ich irgendwie geleckt werde und es nicht so toll finde, auch einfach stöhnen kann. So, und das höre ich auch schon von also ich erinnere mich gerade an ein Duo-Date, was ich hatte. Mit
jetzt kommt's raus.
Ja, genau, es war eigentlich so ein bisschen, oh Mann, ey. Die hört, glaube ich, auch den Podcast. Ja,
sorry.
In die ich so ein bisschen, also ich, in meine Duo-Date-Partnerin, irgendwie bin ich so ein bisschen verknallt in die. Also ich, ja, irgendwie, ja, naja. Und dann habe ich sie, glaube ich, ich habe sie irgendwie auch geleckt oder so. Und sie war halt so richtig so, dass ich so dachte, okay, wow, sie findet es richtig toll. Und dann hat sie mir irgendwie so danach gesagt, so, ja, also über das Date hinweg war ich jetzt eigentlich zu keinem Punkt so richtig angeturnt. Und ich so, was?
Oh nein.
Sie meinte, ich glaube, in meiner Erinnerung meinte irgendwie sowas wie, ja, sie steht mehr so auf so sehr krasse Dominanz und so. Und dass sie so richtig toll in diese devote Rolle geht. Und wir waren halt eher so ein Kuschel auf Augenhöhe Date irgendwie. Genau, und also ich finde es schon irgendwie, sowas gibt es auf jeden Fall auch so, dass man...
Aber du hast während dem Date die ganze Zeit auch schon gedacht, sie ist voll dabei und hat
ja,
richtig
ich dachte,
Bock.
Sie findet es
richtig
toll.
Oh mein Gott, das wird mich zerstören, wenn mir jemand das sagen. Ich würde tagelang nicht mehr schlafen können, wenn mir das jemand sagen würde. Also Lenia, wenn es jemals so ist, bitte
dann
sag einfach nichts
nicht.
Dazu. Okay,
ja, aber das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesagt.
Ja,
oder
aber
so,
ich habe es dann wahrscheinlich vergessen aus therapeutischen Gründen.
Ja, genau, aus eigentherapeutischen Gründen.
Eigentherapeutische
Gründe. Ist eine super eigentherapeutische Methode.
Haben wir sie. ja, und nee, also mich würde das komplett fertig machen, wenn ich danach so rausfinde, nee, sie hat einfach nur so gestöhnt und fand es gar nicht so gut.
Ja, aber ich finde, das ist doch total, also das ist doch in so einer Dienstleistung so vollkommen, also das meine ich halt, was ist der Auftrag, ne? Wenn es einfach nur darum geht, dass jemand jetzt irgendwie für sich selbst irgendwie schönen Sex so, dann ist es doch super. Und wenn der Auftrag natürlich ist, hey, ich will lernen, wie man Sex macht, dann ist halt besser, viel mehr zu feedbacken und eine Vulva-Show zu geben, so wie Helena das macht oder so, ne? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand irgendwie quasi was vorspielt. Also es ist ja in einem Porno oder so.
Ja, das ist der Grund, warum ich keine Pornos mag. Weil ich immer so denke, bei den Pornos, die tun immer nur so. Ich krieg das nicht aus meinem Kopf, dieses, das ist nicht echt, die tun nur so. Und deswegen finde ich es nicht geil.
Okay, das ist jetzt kleine Themaabweichung, aber ihr geht ja auch auf Konzerte, ne? Ja, also,
ne? Rock am Ring.
Weil das ist ja zum Beispiel auch so, da frage ich mich auch immer, also die MusikerInnen auf der Bühne haben ja immer ultra Spaß und gehen ja immer übelst ab und so, Berlin, oh, ihr seid die Besten und wow.
Und dann
ihr
gehst
seid
du am nächsten Tag wieder zum Konzert und dann machen die das genauso wieder.
Genau, und die machen genau die gleichen Ansagen. Mhm. Habt ihr euch mal gefragt, also das ist ja tatsächlich auch dann so eine Frage, seit ich Escort mache, stelle ich mir diese Frage, haben MusikerInnen auf Konzerten wirklich Spaß? Also fragt ihr euch das manchmal und macht das dann... Ein Unterschied, wie viel Spaß ihr bei dem Konzert habt?
Ich glaube, also diese gute Laune rüberbringen und sowas, klar würde das einen Unterschied machen, wenn eine Band das nicht macht. Oder ein Sänger oder eine Sängerin. Mhm. Also wenn die jetzt da sitzen würden und sagen, also so.
Aber wenn sie es machen und du findest danach raus, dass es fake war.
Naja, ich weiß immer nicht, ob es so komplett fake ist. Also das frage ich mich halt immer. Ich kann das total verstehen, was du eben gesagt hast, Benja, mit dem, es ist ein kurzes Date und man steckt halt gar nicht so viel Energie da rein. Das verstehe ich auch. Also wenn mich jemand für 2 Stunden trifft und wenn ich weiß, okay, es geht ihm einfach nur um Sex, dann gucke ich, ob ich da gerade Spaß habe oder nicht. Also kann passieren, ne, dass das irgendwie matcht und dass man denkt so, boah, es war richtig geil gerade. Aber kann natürlich auch sein, dass das nicht passiert. Dann mache ich ihm aber keinen Orgasmus vor. Dann habe ich halt keinen. Und das kommuniziere ich auch. Dann habe ich halt keinen. Das ist nicht schlimm. Ich muss nicht immer einen Orgasmus haben. Und ja, du hast auch vollkommen recht damit, was ist eigentlich der Arbeitsauftrag? Also wenn mir das jemand kommuniziert, ich möchte, dass du auch kommst, dann fühle ich mich auch schon mal unter Druck gesetzt. Und dann kann ich gar nicht kommen, ne? Wenn jemand unbedingt will, dass ich auch komme. Und wenn das ein längeres Date ist, dann empfinde ich es irgendwie so ein bisschen als Arbeitsauftrag auch zu sagen, ja, aber so gefällt mir das nicht.
So komme ich nicht.
Ja, so kann ich halt nicht kommen. Sorry.
Ja.
Aber bei sowas ganz Kurzem, ja, klar, da würde ich jetzt auch nicht die Energie reinstecken, da irgendwie, weiß ich nicht, so ein großes Ding draus zu machen, wenn ich vielleicht mal gerade nicht so viel Spaß habe, definitiv. Also das kann ich schon absolut auch nachvollziehen. Und mit den Künstlern auf der Bühne, ja, klar sind die auch in ihrer Rolle drin. Und ich glaube, ich weiß immer nicht, ich denke immer, wenn jemand so gar keinen Spaß hat an dem, was er macht und alles nur faked, das tut einem ja selber dann auch irgendwann nicht mehr gut. Wenn das irgendwie eine Riesenband ist, die super erfolgreich sind und über Jahre da auf der Bühne stehen und eigentlich gar keinen Bock darauf haben und das alles nur faken, dann denke ich mir ja, das tut doch dieser Band auch nicht gut, immer nur in diese Rolle zu schlüpfen. Und
schreibt uns doch mal, wenn ihr MusikerInnen seid und Sachen und auf die Bühne geht. Wobei mir gerade zum Beispiel eingefallen ist, Lenia, manchmal zum Beispiel habe ich ja auch keinen Bock, eine Podcast-Folge zu machen. Zum Beispiel jetzt hier, gerade in diesem Moment, so wo wir jetzt hier sitzen, wie oft habe ich irgendwie schon gedacht, oh nee, ich will jetzt im Bett liegen bleiben oder ich habe keinen Bock oder ich habe keine Zeit oder so. Aber wir haben halt den Termin ausgemacht und da wird die Podcast-Folge aufgenommen. Dann denke ich mir am Anfang auch so, Mist, jetzt haben wir die Aufnahme und ich habe gar keinen Bock, irgendwie zu reden. Und dann fangen wir so an zu reden und dann komme ich ja schon so ein bisschen in die Stimmung. Und klar gehe ich nicht am Anfang hin und ziehe so eine Miene, das heißt, ich fake dann schon so ein bisschen gute Laune, bis ich dann die gute Laune wirklich habe. Ich glaube, das, oder so könnte man ja sagen. Und ich glaube, ich habe einfach sehr viel Glück, dass ich, das klingt wirklich so ein bisschen, als wenn ich so eine Lügnerin wäre, ne? Aber ich habe wirklich Glück, dass ich einfach beim Sex so einfach kommen kann und so einfach erregbar bin und so einfach Spaß habe. Das ist einfach, glaube ich, Glück, weil wenn ich das nicht hätte, dann müsste ich mir auch so darüber Gedanken machen. Dann müsste ich es ja auch irgendwie so vielleicht fake, weil sonst wäre ich ja dann irgendwie schlecht gelaunt. Das wäre auch irgendwie dumm. Weißt du, was
Nö, ich meine eben genau das. Also fake it till you make it bin ich auf jeden Fall auch voll dabei. Das ist bei mir auch voll so ein Escort-Dates. Aber das ist eben genau das. Also ich finde, wenn ich mir halt selbst den Stress mache, dass ich jetzt bei dem Sex auch einen Orgasmus haben muss. Und meistens habe ich einen, weil mit Vibrator ist es bei mir halt auch eine Sache von 20 Sekunden so, ne? Aber dann macht mir das, ist es halt einfach noch ein extra Arbeit quasi, also ein extra Druck, der da ist so. Und ich finde es halt manchmal einfach entspannend zu sagen, ich muss jetzt auch nicht unbedingt Lust dabei empfinden, so. Weil das ist halt auch gerade nicht mein Job. Und es ist eher quasi das Gegenteil, dass nicht, dass ich da schlechte Laune habe, sondern dass es halt einfach auch entspannend ist, so.
Aber kennt ihr das auch, dass man zwar auf dem Papier Lust empfindet, das heißt, man hat wirklich Orgasmen und hat auch Bock, aber man denkt sich jetzt danach nicht, wow, geiler Sex, sondern denkt so, ach cool, dass ich jetzt zu Hause bin und mich entspanne und also es hätte jetzt nicht sein gemusst. Also ich hätte das jetzt nicht irgendwie, also so wie, dass man nicht, man bereut das nicht, dass man jetzt das Escort-Date hatte, sondern man denkt sich eigentlich so, es war mir einfach egal, so. Wisst ihr, was ich meine? Man hatte zwar
irgendwie
wenn
man so Prokrastinationsmastubation macht oder sowas, wo man dann so.
Ja, man sieht dann von außen, wenn man so gefilmt hätte, da hätte man gedacht, boah, krass, die hat jetzt den Sex ihres Lebens. Und ich hatte auch wirklich echte Orgasmen und richtig Bock. Aber dann dachte ich mir nur so, dann war es halt so, ja, Aber halt nicht, also es war nicht so, in meinem Gehirn war es nicht so krass wie in meinem Körper. Oder so, wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Bin ich jetzt persönlich?
Ja, voll. Also doch, das habe ich auch manchmal. Also es war gut, aber es war jetzt auch nicht, weiß ich nicht, mein Leben verändernd oder sowas. Also manchmal hat man ja so Sex, wo man denkt, boah, war das geil, krass. Mhm. Und man denkt noch ein paar Wochen lang irgendwie daran, weil es einen so richtig angemacht hat und weil es halt so richtig, richtig, richtig gut war. Und manchmal habe ich auch nur Sex. Und wenn ich dann, also ich finde einen Orgasmus ja auch einfach total entspannt. Mich entspannt das voll. Das ist so, wenn man so müde ist nach dem Orgasmus, was man ja Männern immer nachsagt, ne, dass sie danach direkt einpennen könnten, kenne ich auch. Und das ist dann so ein Sex, wo ich dann denke, ja, war gut. Ja, ich bin auch gekommen. Ja, war auch ein schöner Orgasmus. Und jetzt könnte ich schlafen. Also so, es ist dann einfach Entspannung.
Ja. Kommt vielleicht drauf an, ob das halt eher so ein, wie Luisa, du nennst es doch immer Gehirnfick oder halt eher so ein Körper, also sowieso Sport. Und das ist ja auch irgendwie geil, aber bleibt vielleicht dann nicht so im Gehirn hängen oder so.
Ja, das stimmt,
aber Mann, ich bin jetzt noch bei dieser Konzertnummer so hängen geblieben, weil ich denke mir jetzt auch so mit diesem, weil du meintest, ja, vielleicht kommen die ja dann auf der Bühne in die Laune, aber glaubst du echt, es gibt ja manche Bands, die irgendwie seit 20 Jahren Konzerte spielen und die haben ja ein Lied, was so bei Spotify immer so ganz oben angezeigt wird, was sie halt auf jedem einzelnen fucking Konzert spielen müssen. Und glaubst du echt, dass die 20 Jahre lang so viel Spaß dabei haben, so den gleichen Song zu spielen? Ich kann mir das einfach irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht halt irgendwie einfach eine Show ist. So.
Ich check's auch nicht. Bitte erhält uns bitte. Alle MusikerInnen da draußen, schreibt uns bitte unbedingt in
aber
die
nur
Kommentare
die,
oder
nur
Insta.
Nur die ganz Berühmten, die...
Die schon seit 20 Jahren.
Genau.
Uns auch, wenn du schon seit 20 Jahren ganz berühmt
Stadion bist. Film oder so. Ihr hört uns ja wahrscheinlich alle zu. Also. Okay, lass uns doch ganz zum Schluss noch unser Lieblings, Luisas Lieblings eigentlich.
Frau Müller, bitte einmal in Behandlung 3.
Nuttensprechstunde.
Nuttensprechstunde für Luisa.
Elisabeth hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben. Und zwar, nee, sie hat Lenia eine Nachricht geschrieben. Liebe Lenia, nicht mir, nur Lenia. Liebe Lenia, ich suche Hilfe, weil ich zu Hause keine Lust auf Sex habe und doch im Außen sehr erotisch sein kann. Ich liebe meinen Mann, begehre ihn aber nicht. Wir wünschen uns beide, dass Sex wieder ein aktiver Bestandteil unseres Ehelebens wird. Er ist überzeugter Monogam und hat mir eine Affäre schon verziehen. Eine offene Beziehung ist also keine Alternative. Deshalb möchte ich einen Versuch starten und sein persönlicher Escort werden und mich so für ihn inszenieren. Und vielleicht kommt es dann mit der Lust. Deshalb habe ich folgende Frage. Wie macht ihr es das, um euch Lust für ein Treffen selbst zu kreieren, wenn die Erregung durch die Anwesenheit des Gegenübers nicht entsteht? Ich würde mich sehr über eure Impulse freuen. Ja, weil ich finde, das passt ja sehr gut in unser Thema rein, in diesen habe ich Lust, habe ich keine Lust und ich bin jetzt im Treffen. Vielleicht hat ja Helena Lust, uns das zu beantworten, die Nuttensprechstunde.
Und wenn sie keine Lust hat, dann fake's einfach.
Fake ist deine Lust.
Die Beantwortung.
Wie man sich selbst Lust macht, obwohl das Gegenüber jetzt nicht so anziehend ist. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen, dass ich mir aus Situationen Lust machen kann, die ich jetzt im Privaten vielleicht irgendwie nicht so geil fände. Also für mich ist es manchmal echt tatsächlich die Situation. So dieses, immer noch dieses Verruchte, das hatte ich eigentlich von Anfang an, seitdem ich in der Sexarbeit bin. Ich hatte das von Anfang an, dieses Verruchte, boah, geil, ich werde gerade dafür bezahlt, einen Blowjob zu geben. Ich werde gerade dafür bezahlt, dass jemand mit mir Sex haben kann, dem ich privat wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo begegnet wäre. Und daraus entsteht bei mir schon oft Lust. Dieses Dreckige. Das also, ist das, wo ich mir aus der Situation heraus Lust machen kann.
Ja, deswegen ist, glaube ich, auch das Fazit, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, glaube ich, diese Technik, sich Lust zu machen, so ins Private überzuführen. Also bei mir ist es nämlich auch so, dass mich das einfach anmacht, die Situation. Und ich habe auch schon Privatsituationen erlebt, in denen ich wirklich absolut keine Lust hatte auf die Person, mit der ich zusammen bin. Und ich kann tatsächlich auch davon abraten, mit einer Person Sex zu haben, obwohl man wirklich keine Lust hat. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe auch mit einer Freundin drüber geredet, halt die Erfahrung gemacht, mal in einer Beziehung mit Leuten, mit jemandem Sex zu haben, obwohl ich keine Lust drauf hatte. Und das hat ziemlich krass die Beziehung der Beziehung geschadet. Und ich habe auch mit einer Freundin drüber geredet, die tatsächlich die ähnliche Situation hatte und deren Beziehung darunter auch sehr, sehr krass gelitten hat. Also ich glaube, es gibt noch so ein Ding zwischen, ich kann das jetzt zulassen, ich habe da jetzt Bock drauf, einfach da zu liegen und so den Seestern zu machen und diese Situation. Oder dieses, ich muss meinem Partner ja seine Bedürfnisse erfüllen und das jetzt machen.
Ja, also ich finde es, also ich bin mittlerweile ja voll Gegnerin von, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann irgendwie zu versuchen, wie kann ich mich austricken, damit es funktioniert, weil für mich haben halt Sachen wie Lustlosigkeit in der Beziehung immer irgendeine Funktion. Und ich finde es halt super schädlich, dann zu schauen, wie kann ich mich jetzt dazu zwingen, dieses Signal, was mein Körper mir gibt, irgendwie zu übergehen. Also es ist so, wie kann ich mich wieder arbeitsfähig machen quasi. Genau, deswegen will ich ehrlich gesagt zu sowas auch gar nichts mehr so richtig sagen. Also klar kann es irgendwie Tricks geben, wenn ich irgendwie mal keine Lust habe, aber irgendwie habe ich schon Lust oder weiß ich nicht. Oder habe einfach zu viel Stress auf Arbeit und wenn das nicht wäre, hätte ich ja Lust, aber wenn ich jetzt irgendwie in einer Beziehung schon seit Ewigkeiten einfach richtig aktive Lustlosigkeit spüre, obwohl ich die im Alltag irgendwie nicht spüre, dann würde ich eben eher schauen, was ist die Funktion davon so. Und das kann ja irgendwie eine Rebellion sein, weil ich eben das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie meine Aufgabe, Sex zu liefern. Und dann hat mein Körper natürlich keine Lust, weil wenn ich irgendwie denke, mein Körper muss jetzt funktionieren, so natürlich geht dann mein Körper in die Rebellion, so Gott sei Dank. Wäre ja irgendwie schlimm, wenn es nicht so wäre. Oder genau, es können halt irgendwelche Beziehungsthemen sein, die da drin sind oder so und die man dann einfach übergehen würde, wenn man sich jetzt zu irgendwas da zwingt oder irgendwelche Tricks oder keine Ahnung was. Genau, aber es ist wahrscheinlich auch doof, immer zu sagen, ja, die Lösung wäre halt für mich irgendwie Paartherapie und halt mal schauen, was dahinter liegt. Also aber ganz ehrlich, mehr kann ich dazu auch aber irgendwie nicht
sagen. Es ist halt auch die Lösung, weil Monogamie halt auch nicht immer gut, also es ist ein sehr schwieriges Konstrukt, genauso wie jede andere Form von Beziehung. Und man braucht halt da einfach manchmal Unterstützung drin.
Ja. Und es gibt halt nicht so diese, das ist die Antwort darauf. Ne? Also es wird ja so oft, was ist die Antwort auf diese Frage, so, wenn bei uns das schief läuft und wenn es darauf eine Antwort gäbe, dann wüssten die schon alle so, weil so schwer ist es ja nicht. Ne? Also es ist halt wirklich immer so individuell, was liegt bei euch da dahinter oder so. Und genau, ich finde es eher dann schädlich, darauf Antworten zu geben irgendwie.
Ja, sehe ich auch genauso. Ich finde auch bei Lustlosigkeit, die irgendwie länger andauert, muss man halt gucken, wo die herkommt und was dahinter steckt. Und manchmal, also so Themen wie, ja, der Mann hat irgendwie immer Lust und die Frau aber nicht. Das ist ja immer so ein typisches Thema in so langen Beziehungen. So habe ich es zumindest im erweiterten Bekanntenkreis schon oft mitbekommen. Manchmal ist für einen Mann die Lust auf Sexualität auch Ausdruck von, ich möchte eigentlich Nähe haben. Und vielleicht will die Frau auch Nähe, aber eben nicht durch Sexualität, sondern durch andere Nähe, ne, durch Kuscheln. Und ich finde es auch super schwer. Man kann nicht einfach irgendwie die Antwort darauf geben, weil es die nicht gibt. Das ist einfach echt super individuell. Und ich finde, es lohnt sich immer zu gucken, wo kommt denn das her? Und was steckt dann denn dahinter, hinter der Lustlosigkeit? Mhm. Und ja, manchmal hilft es, sich Hilfe zu holen, weil das jemand moderiert, weil auch die Kommunikation jemand moderiert. Und ich finde das auch gut. Ich finde das auch den richtigen Ansatz.
Mhm. Ich finde eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die man vielleicht doch so als Pauschalsache geben könnte, die, glaube ich, hilft, ist, wenn man mal schaut, wenn man so ganz, also das würde man ja auch in der Therapie irgendwie machen, so ganz detailliert durchgeht, irgendwie den Zeitablauf und guckt, an welchem Punkt genau setzt denn die Lustlosigkeit ein. Weil das, was die Frau uns geschrieben hat, Elisabeth hieß die, glaube ich, ne, war ja eben nicht so wie, ja, ach, wenn er dann anfängt, dann habe ich schon Lust oder ne, sie entsteht einfach nicht, sondern sie schreibt ja eine aktive Lustlosigkeit. Also so ein, ich will einfach gar nicht. Und dann finde ich es interessant, halt, genau, nicht mit ihm, zu gucken, an welchem Punkt kommt dieser Gedanke, ich will jetzt nicht, so, weil das ist halt, also das können halt verschiedene Punkte sein, so, das kann eine bestimmte Berührung sein, dann ist es vielleicht einfach was Körperliches, dass sie körperlich abgetürnt ist von irgendwas. Und wenn es aber schon irgendwie am Tag vorher entsteht, zum Beispiel bei mir habe ich es irgendwie mal gemerkt, am Tag vorm Geburtstag von meinem Partner zum Beispiel, merke ich das erste Mal, morgen werde ich keine Lust auf Sex haben. So, weil halt einfach, ne, und dann kann man gucken, was liegt da dahinter. Naja, wahrscheinlich, weil ich halt irgendwie einen Druck spüre von, an seinem Geburtstag muss ich ja abliefern oder so. Das heißt, über diesen, an welchem Punkt genau habe ich das Gefühl von aktiver Lustlosigkeit, kann man vielleicht am besten erkennen, was dahinter liegt oder so. Also das wäre vielleicht so ein Tipp, den ich mal so mitgeben würde.
Ja, aber, voll schön. Ja. Ich fand, das war wirklich gerade voll das schöne Gespräch irgendwie und ich hoffe, wir konnten jetzt so ein Wrap-up machen über die, wer sind eigentlich die Menschen, die uns treffen und auch mal so ein bisschen zeigen, dass es einfach so Menschen sind, die ganz normal sind, so wie alle Menschen und so einen kompletten Durchschnitt von, manche haben halt ihre psychischen Themen, manche haben halt irgendwie Nähebedürfnis, manche haben ja einfach ihre eigenen speziellen Wünsche und wollen die einfach umsetzen lassen und sind keine Täter oder bösen Menschen oder sonstiges. Das, ich hoffe, wir konnten also mal so ein bisschen so einen kleinen Wrap-up für euch bieten. Ja. Und es war sehr schön, Helena, dass du wieder da warst. Ich finde es immer so schön, wenn du im Podcast bist.
Ja. Ich freue mich auch, dass
wir haben vergessen. Wir haben vergessen zu sagen, dass du ja einen Podcast hast.
Genau, wenn ihr mehr von Helena hören wollt, dann hört mal in den Podcast. Der heißt, glaube ich, so ganz aussagekräftig Sexarbeit der Podcast, richtig?
Ja. Richtig.
Genau, dann hört mal in den rein. Genau, da redest du mehr über Sexarbeit mit einem, wie nennt man das? Wie heißt dein Partner da nochmal?
Sexualpädagoge genau, genau. Und Sexualberater. Ja. Also das geht so ein bisschen um die Parallelität, die es da gibt, ne, bei den Themen. Weiß ich nicht, wir hatten jetzt auch einen Podcast zum Thema Lustlosigkeit oder auch Erektionsstörungen. Wo gibt es da eigentlich Parallelen zwischen Sexualpädagogik und Beratung und dem Escort-Job? Weil das begegnet halt beiden.
Ja, cool, genau. Und sonst, wenn ihr von uns mehr sehen wollt, dann schaut mal auf Instagram vorbei. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und außerdem könnt ihr uns auf Patreon folgen da und uns dabei auch unterstützen. Da laden Lisa und ich immer mal so Audios hoch, wo wir einfach so von unseren eigentlich meistens sexuellen Erfahrungen der letzten Wochen berichten.
Oder auch nicht sexuellen.
Oder auch, ja.
Ich habe jetzt ein bisschen Urlaubs-Rap abgeschickt, was ich im Urlaub so gemacht habe.
Ja. Genau. Und sonst könnt ihr diesen Podcast abonnieren und dem 5 Sterne geben. Das würde uns auch sehr unterstützen. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ja. Tschüss. Schön, dass du da warst, Helena.
Ich danke euch, dass ich da war. Darf ich noch eine Mini-Sache sagen?
Ja, klar.
Weil es so ein Herzensding ist,
ja.
Weil, wo wir dabei sind, Kunden von sexuellen Dienstleistungen werden so oft zum Täter gemacht und stehen in so einem schlechten Licht da und werden stigmatisiert. Es gibt eine Initiative vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. .de heißt, glaube ich, die Webseite. Es gibt eine Initiative, wo sich Kunden von sexuellen Dienstleistungen zusammentun und überlegen, wie sie Sichtbarkeit bekommen können, um eben nicht immer als die Täter dazustehen. Und letzten Endes, ja, ist es eine politische Gruppe, die sich gegen das nordische Modell wehren möchte. Und wenn ihr daran Interesse habt, schaut mal auf der Webseite vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen vorbei. Da gibt es eine Telegram-Gruppe, der ihr beitreten könnt. Und da könnt ihr euch aktiv, da könnt ihr aktiv etwas tun.
Okay, wir werden es verlinken.
Genau.
Ja.
Danke.
Okay, danke für den Nachtrag. Und jetzt tschüssi.
Tschüss, viel Spaß. Bis nächsten Freitag. Ciao.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.